Jeder Sonntag gibt uns die Möglichkeit, auf eine Woche zurückzuschauen. Und ich vermute mal, jede von euch hat in dieser Woche irgendwas Schönes erlebt, was Erfreuliches erlebt, aber vielleicht auch etwas Schweres oder Trauriges. So eine Woche kann ganz schön lange sein. Und die Frage so beim Rückschauen auf die Woche ist, wo ist dir, wo ist mir dabei Gott begegnet? Wo bin ich dem lebendigen Gott im Alltag begegnet? Wie hast du ihn wahrgenommen? Liebevoll, freundlich? Oder vielleicht manchmal auch als dieser große, ewige, allmächtige Gott, der einem im Alltag auch manchmal ganz schön ferne sein kann? Vielleicht bei der Beantwortung dieser Frage ganz persönlich kannst du ja mal so in dich gehen, wenn du betest, gerade im Blick auf letzte Woche, wie hast du ihn denn genannt? Wie hast du ihn denn angerufen? Wie betest du zu ihm? Ich habe mich erinnert, Familie, die Tochter heißt Marie und wird auch im Alltag so genannt. Aber dann gibt es doch die Stunden, wo die Mutter ganz liebevoll Mariechen sagt. Und Mariechen weiß, das sagt nur ihre Mutter so. Das ist ein ganz tiefer Ausdruck von Verbundenheit. Aber es gibt auch manchmal Momente, da sagt die Mutter auf einmal mit einem ganz anderen Ton Marie-Louise. Und allein in diesem Namen liegt schon eine Schärfe. Also ihr versteht, auch wir haben eine Beziehung zueinander und sprechen uns nicht immer gleich monoton an. Und genauso auch in unserer Beziehung zu Gott, der Vater, Jesus, Jeschua, mein Retter, mein Heil, mein König. All das drückt aus, wie wunderbar vielfältig Gott ist in seinem Wesen und wie er mit uns auch in Beziehung ist. Heute, das haben wir schon gehört, einleitend haben wir einen weiteren Namen Gottes, der uns etwas verrät über sein Wesen, über seine Art. Wir hatten über den allmächtigen Gott gesprochen, den El Shaddai, und wir hatten über diesen ewig treuen Gott gesprochen, El Olam. Und es ist ganz interessant, weil beide Wesenseigenschaften, die nennt man, die sind unmittelbar. Das heißt, als Gottes Kind werde ich nie der Ewige und ich werde auch nie der Allmächtige als sein Kind. Das heißt, die Allmacht und die Ewigkeit Gottes, die ist ihm vorbehalten. Und heute schauen wir auf eine Wesensart, wo wir merken werden, Gott gibt uns davon etwas. Nämlich, wenn wir auf den barmherzigen und gnädigen Gott schauen, das ist eine mittelbare Wesenseigenschaft, die teilt uns Gott mit. Er füllt unser Herz mit seiner Liebe. Das ist eine andere Kategorie von Wesenseigenschaft. Ich habe euch ein bisschen betrogen bei dem Titel dieses Sonntags, weil da vorne steht El Chanun. Eigentlich stimmt es nicht ganz. Es müsste heißen El Rachun, Ve Chanun, nämlich Gott barmherzig und gnädig. Das wird an der Stelle, die wir gleich noch lesen werden, zusammen, nämlich miteinander genannt. Und ihr habt es ja schon gemerkt, jetzt heute den dritten Sonntag, dass ich euch immer mal etwas Geschmack geben möchte von diesen hebräischen Buchstaben. Deswegen steht das Deutsch und Hebräisch vorne. Und ich kann es mir jetzt nicht verkneifen, nochmal drauf einzugehen, auch wenn das hier und da nochmal mit vielen Fragezeichen auf der Stirn gehört wird, dass das ein Konsonantenalphabet ist. Es gibt im Hebräischen keine Vokale. Im Sprechen ja, im Schreiben nein. In jedem Titel dieser Predigtreihe ist das rechte Wort, man liest von rechts nach links gleich, El, für Gott. Und jetzt sagt der Stefan, es steht ja El, also muss ja ein Vokal sein. Der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet, der dort steht, ist das Aleph. Und er kann auch für dich, das Aleph ist kein A, das ist ein Knacklaut hier hinten, ein O. Das ist ein Konsonant. Und weil man einen Konsonanten nicht sprechen kann, deswegen macht der Hebräer ein E oder ein A daraus. Aber geschrieben ist das ein Konsonant. In dem Fall ein E, ein L. Ihr kennt die Fluggesellschaft, El Al. Und das Zweite, das ist ein Chet, ein Nun, also ein N, N, ein Waf, ein W und ein nochmal ein N. Und das ist das noch Spannendere in diesem Alphabet, schreibt man manche Buchstaben in der Wortmitte anders als am Wortende. Also das ist ein Chn, W, N, ein Chanun, El, Rachun, W, Chanun. Kannst du damit etwas anfangen, dass Gott gnädig und barmherzig ist? Ich habe dieses Bild gesehen in der Präsentation und das hat mich sehr berührt. Es ist ein Schneeglöckchen, das gerade so in diese Jahreszeit passt. Jetzt ist der Schnee weg, aber wir erinnern uns, wir hatten doch einiges an Schnee liegen. Und ich finde es so faszinierend. Jetzt kann man ja sagen, na gut, Gott hat da so viel Kraft reingelegt, Power in die Zwiebel, dass die es schafft, den Boden trotz Frost zu durchbrechen und eine Blüte zu treiben. Aber für mich hat diese weiße Blüte mit diesem hängenden Köpfchen etwas ganz Zartes. Und das ist für mich ein fantastisches Bild auf die Barmherzigkeit und Gnade und Güte Gottes. Ist das nicht Gnade, wie zerbrechlich dieses kleine Zwiebelgewächs ist? Mitten im Schnee, mitten unter der Last des Lebens und dieser Welt, kann es trotzdem aufblühen, weil es unter der Gnade und Barmherzigkeit Gottes steht. Ich finde es ein ganz fantastisches Bild zu diesem Thema. Ich möchte euch heute mitnehmen wieder in das Alte Testament, aber in das zweite Buch Mose, und zwar in eine Geschichte, als Gott bereits seinen Bund mit dem Volk Israel gemacht hat auf dem Sinai. Ihr erinnert euch an die Erzählung, wie Mose auf den Berg geht und Gott im Donner, Gott als der heilige Gottes sich dort offenbart. Das Volk Israel ist erschüttert in Mark und Bein vor der Größe dieses Gottes. Aber wir Menschen sind vergesslich. Mose kommt nicht gleich wieder, er bekommt dort oben auf dem Berg die 10 Gebote auf den 2 Tafeln, aber er bekommt noch viel mehr, er bekommt eine Vision von der Stiftshütte und wie der ganze Kult geordnet sein soll. All das gibt Gott dem Mose als Bild mit und es dauert eine Weile. Lest mal 2. Mose, es dauert eine Weile. Und dann kehrt Mose zurück vom Berg, als er diese große Gottesbegegnung hatte. Und wie er so runterkommt in Sichtweite, wunderte er sich, warum das Volk tanzt und um ein goldenes Kalb springt und es anbetet. Das Volk Israel war ungeduldig. Es hat gesagt, wahrscheinlich ist diesem Mose auf dem Berg was widerfahren, kommt, lasst uns einen neuen Gott machen. Wenn wir zu diesem Gott nicht kommen können, lasst uns einen machen. Und Aaron, der Bruder Mose, der sollte den ganzen Schmuck einschmelzen und hat daraus ein Kalb gemacht, ein Stier. Und das hat das Volk angebetet. Was passiert? Mose fühlt den Zorn Gottes und zerbricht diese Tafeln. Der Bund, den Gott eigentlich dem Volk angeboten hat, wird vom Volk Israel aus gebrochen. Sie wollen diesen Gott nicht. Und Mose zerschmettert diese Tafeln am Berg. Es kommt eine Strafe über das Volk und sie bekommen es zu tun mit diesem heiligen Gott. Aber Mose, ihr könnt das mal nachlesen, so im 32., 33. Kapitel in 2. Mose, Mose weiß, dass sie niemals ans Ziel kommen ohne diese Gnade Gottes, ohne diesem Gott neu zu begegnen. Ohne Gott ist es nicht möglich, ans Ziel zu kommen. Also ermutigt Gott ihn, sich erneut auf den Weg auf den Berg zu machen. Und Mose tut das und bekommt dort eine neue Gottesbegegnung. Und er soll zwei Tafeln meißeln und die nimmt er mit auf den Berg. Und das lese ich euch und der Text steht auch vorne. 2. Mose 34, 1 bis 7. Der Herr befahl Mose, haue dir zwei Steintafeln wie die ersten. Und danach werde ich auf diese Tafeln die gleichen Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln gestanden haben, die du zerschmettert hast. Mach dich bereit, morgen früh auf den Sinai zu steigen und mir dort auf dem Gipfel des Berges zu begegnen. Niemand darf dich begleiten und keiner darf den Berg betreten. Nicht einmal die Schaf-, Ziegen- und Rinderherden dürfen in der Nähe des Berges weiden. Also meißelte Mose zwei Steintafeln zurecht wie die beiden ersten. Dem Befehl des Herrn gemäß stieg er früh am nächsten Morgen auf den Berg, die beiden Steintafeln in den Händen. Und dann kam der Herr in der Wolkensäule herab, trat zu ihm und rief seinen Namen, der Herr, aus. Er ging an Mose vorüber und sprach: Ich bin der Herr, der Barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Und diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Und trotzdem lasse ich die Sünde nicht ungestraft, sondern kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Bis hierher. Wir werden hineingenommen in einen Dialog zwischen Gott, dem der Himmel und Erde geschaffen hat, und Mose, seinem Knecht. Und Mose schreibt das später auf und wir haben das schriftlich in seinem Wort, in der Tora, in den fünf Büchern Mose. Was mich so fasziniert in diesem Text ist, dass Gott selbst über sich seinen Namen ausrufen lässt. Und ich habe euch tatsächlich diese Neue Leben-Übersetzung mitgebracht, weil da kommt das sehr gut heraus. Und tatsächlich gibt es manche Bibelübersetzungen, die haben das anders ausgedrückt. Aber es ist tatsächlich so, dass Gott selbst über sich ausrufen lässt: Herr, Herr, Gott, gnädig und barmherzig. Also ich stelle mir das vor, als wenn die Engel Gottes vor Gott hergehen und über ihn den Namen ausrufen. Und zwar in einer Offenbarung, das heißt, Gott zeigt sich dem Mose so, wie er ist. Er zeigt sich uns so, wie er ist. Der Gott, derselbe Gott, der damals die Ägypter besiegt hat, der Israel aus Ägypten herausgeholt hat, derselbe Gott, der Israel gestraft hat, dieser Heilige, dem niemand nahe kommen darf am Berg, er offenbart sich trotzdem, trotz Israels Untreue, trotz unserer Untreue, trotz Stephans Untreue, offenbart er sich mit einem weiteren maßgeblichen Namen: El Rachum ve Chanun, Gott barmherzig und gnädig. Und interessant ist, dass Gott zuerst an Mose vorbeigeht und Mose sozusagen Gott nicht von vorne, sondern ihn von hinten anschaut im Vorübergehen. Und ich dachte, so was für ein Bild für uns, denn oft in unserem Leben ist es doch so, dass wir erst im Rückblick verstehen, dass dieser Gott gnädig und barmherzig ist. Erst im Rückblick auf das Leben. Und da heißt es: Yahweh, Yahweh, Gott barmherzig und gnädig, El Rachum ve Chanun. Und dann heißt es weiter im unteren Drittel: der barmherzige und gnädige Gott. Sag mal, ist das eine andere Übersetzung? Ja. Lasst euch nicht irritieren von meiner Irritation. Dann heißt es weiter wörtlich Erek Apaim, Zögerung bei Zornesausbrüchen. Gott zögert, wenn er zornig ist. Gott könnte zornig sein, aber er zögert noch. Im Sinne von, er ist geduldig. Und dann heißt es weiter, Verab Chesed Ve'emet. Er ist reich, Rab, an Güte, Chesed und Emet, Treue. Das ist der Name Gottes, den Mose versteht, als er Gott nachblickt, als er zurückschaut, als er diesen Gott an sich vorbeigehen sieht und vielleicht dabei auch sein Leben an sich vorbeigehen sieht. Und ich möchte euch diese drei Gedanken aus diesem Satz einfach nochmal ein bisschen aufschlüsseln. El Rachum Vechanun, Gott barmherzig und gnädig. Es ist der Gott der Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist immer hier, am Herzen. Es ist das Vaterherz Gottes. Da, wo Gott sich mit seinem Namen offenbart, ist es das Vaterherz Gottes, in das er uns hineinschauen lässt. Und genau dort kommt er uns entgegen. Ihr erinnert euch an die Geschichte, die Jesus erzählt vom Vaterherzen Gottes. Der Vater liebt seinen Sohn bedingungslos. Selbst als er schon längst weiß, dass der Sohn eines Tages kommen wird und sagt, Vater, jetzt reicht's mir, ich will raus in die Welt, zahl mir mein Erbe. Und der Vater zahlt's ihm aus. Das Vaterherz Gottes schlägt für seinen Sohn, als er ihm das Geld, das Erbe auszahlt und seinen Sohn in die Welt entlässt. Er schaut ihm nach und weiß, dass er ins Verderben geht. Das Vaterherz Gottes schlägt für seinen Sohn. Tag für Tag sitzt der Vater am Fenster und schaut, wann kommt mein Sohn zurück. Es schmerzt ihn, dass er von ihm weggegangen ist. Und endlich kommt der Sohn und schlägt an seine Brust und sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Und das Vaterherz Gottes schlägt für seinen Sohn und er nimmt ihn wieder auf. Das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit und Güte. Der Schmerz Gottes über unser Leben. Es heißt einmal, Jesus sieht auf Jerusalem und weint. Das ist die ganze Barmherzigkeit des Vaters. Jesus weint über Jerusalem. Er weiß, dass sie nicht verstehen die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Und deshalb weint er über sie. Das ist barmherzig und gnädig, wenn wir das begreifen, ja, dass Gott sich hier in sein Herz schauen lässt. Und dann das nächste, dieses Erek Apaim, immer wieder Geduld, Zögerung bei Zornausbrechen. Im Jesaja heißt es einmal, mir, Israel, hast du Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Du machst mir Mühe, du machst mir Arbeit, indem du immer wieder vergisst, indem du immer wieder weggehst. Weil der verlorene Sohn geht ja nicht nur einmal weg, vielleicht in der letzten Woche dreimal, fünfmal. Immer wieder, sagt Gott, du machst mir Arbeit und ich brauche so viel Geduld für dich. Ich erinnere mich an die Geschichten, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Wie oft schüttelt er verzweifelt den Kopf über Petrus, über Jakobus und Johannes. Sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Und Gott sagt, nein, um Himmels Willen. Seid ihr wahnsinnig? Ihr versteht immer noch nicht meine Liebe zu den Menschen. Gott hat so viel Geduld mit dem Petrus, der das Schwert erhebt, mit dem Judas, der ihn verraten wird, mit dem Petrus, der ihn auch verraten hat. Geduld. Was für eine Wesenseigenschaft Gottes. Und nochmal, heute reden wir von mittelbaren Eigenschaften. Das sind die, die Gott austeilt, Geistesgaben, wo er auch mir anbietet und sagt, Stefan, lern von meiner Geduld, um eben auch Geduld zu haben mit deinem Nächsten. Kennt die Geschichte vom Knecht, dem seine große Schuld vergeben ist. Und er geht raus und sieht seinen Schuldner, der ihm eine kleine Summe schuldet und kann dem nicht vergeben. Ja, da merken wir dieses. Gott hat Geduld mit dir, also hab du auch Geduld mit deinem Nächsten. Das ist dieses Erek Apayim. Gott zögert, Gott hält zurück, obwohl er könnte, trotzdem. Und dann das dritte, Verab Chesed Ve'emet, reich an Güte und Treue. Dieses Wort Chesed, Güte, das ist im Deutschen gar nicht so tief verständlich, wie das im Hebräischen ist. Es ist ein Schlüsselwort, es ist vielleicht eins der bedeutendsten Worte in der hebräischen Sprache. Gott ist reich an Chesed, an Güte. Und Güte verbindet Barmherzigkeit und Treue. Güte ist die aktive, bewusste Hinwendung aus Liebe, die Zuwendung Gottes zu uns. Jesus wendet sich uns zu. Oder um nochmal in diesen Propheten reinzugehen, du hast mir so viel Mühe gemacht mit deinen Missetaten, sagt Gott, aber wenn deine Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, weil ich mich dir zuwende, weil ich mich dir immer wieder und immer wieder zuwende, aktiv, bewusst, liebevoll, immer aufs Neue. Wenn Johannes sagt, aus seiner Gnade, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade, dann glaube ich, ist es ganz besonders dieses Verständnis. Die Chesed, die Güte Gottes, ist wie eine unerschöpfliche Quelle, die über unserem Leben sprudelt, die immer wieder da ist. Und ich möchte euch ermutigen, wenn vielleicht Momente kommen in deinem Alltag oder in deinem Leben, vielleicht auch ganz schlimme Momente, wo du das gar nicht mehr glauben kannst, wo du dich so schuldig fühlst oder wo dir Gott so ferne scheint, wo dir Gottes Wege so verloren und so rätselhaft sind, dann denke immer an dieses Chesed, Rab Chesed, reich an Güte. Gott wendet sich dir immer wieder und immer wieder und immer wieder zu. In Jesus, aus seiner Fülle, haben wir genommen Gnade um Gnade. Und damit ist dieser Vers, den wir heute hier gelesen haben, ein Schlüsselvers im Alten Testament. Herr, Herr, Gott, der Barmherzige und Gnädige, voller Geduld, voll reich an Güte und Treue, ein Schlüsselvers. Und wir wundern uns nicht, dass bis heute das Volk Israel an ihren großen Feiertagen, zum Beispiel am Neujahrstag, dem Rosh Hashanah, und am großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, dass genau dieser Vers Teil der Liturgie ist im jüdischen Gebet. Israel erinnert sich immer wieder dran. Herr, du bist treu, du bist barmherzig, du bist gnädig. Und deshalb, es gibt nichts Größeres in unserem Leben, auch als Christen, wenn wir wissen, dass Leid, Sünde und Schmerz eine Realität sind in dieser Welt und in unserem Leben, dass doch immer Gottes Güte und Gnade und Barmherzigkeit größer sind. Und noch ein Gedanke zum Schluss, den habe ich jahrelang überlesen. Aber der ist mir ganz neu als Bild bewusst geworden, was es denn eigentlich heißt, dass Mose diese Tafeln zerbrochen hat und Gott sagt, meißel nochmal neue Tafeln. Es war richtig Handarbeit, die lagen nicht in der Wüste. Mose musste die aus einem größeren Felsen zurecht meißeln. Und dann sagt er, jetzt nimmst diese Tafeln und gehst nochmal da hoch. Weil man könnte ja sagen, der erste Bund ist zerbrochen. Der hat nicht gehalten. Und Gott sagt, Und deshalb mache ich nochmal einen Bund mit euch. Und insofern ist für mich dieses Bild, dass Moses das zweite Mal hingeht und diese Tafeln erneuert werden, dass diese 10 Gebote nochmal genannt werden, ist ein Hinweis auf den neuen Bund, den Gott am Ende in Jesus mit uns gemacht hat. Der alte Bund kann uns nicht erretten. Er macht uns nicht innerlich heil und gesund, aber der neue Bund, wenn wir begreifen Gottes Güte und Barmherzigkeit, das Vaterherz Gottes, das sich uns immer wieder und immer wieder zuwendet, dann steht diese Güte über dem Gesetz. In Jesus sind wir Kinder des Neuen Testaments. Und ich möchte euch einfach ermutigen, nehmt dieses Bild mit, auch in deinen Alltag. Und wenn du wieder betest, dann achte mal drauf, wie du diesen Herrn anrufst. Vielleicht eben gerade als diesen Gütigen und Barmherzigen. Ich liebe dich, Herr, und nie verlässt mich deine Gnade. Jeden Tag hältst du mich in der Hand. Vom Moment, wenn ich erwache, bis ich mich schlafen lege, singe ich von deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben warst du gut, so gut. Und solange ich kann, solange ich atme, singe ich von deiner Güte, mein Gott. Genauso wie dieses Schneeglöckchen. Amen.